Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Jugendstil im Literatur- und Kulturradio Hörbahn. Heute begrüßen wir einen besonderen Gast. Es ist Graham Dry, renommierter Kunsthistoriker und Experte für den Jugendstil um 1900. Gemeinsam mit der Kunst- und Kulturhistorikerin Dr. Ingfild Richardson und mir, Dr. Uwe Kulnick, als Moderator, wird er uns in die faszinierende Welt des Jugendstils entführen und die Umstände beleuchten, die zu seiner Entstehung in Deutschland führten. Graham Dry wurde 1944 in England geboren, hat sich seit Jahrzehnten dem Studium und der Sammlung von Kunst und Kunsthandwerk des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts gewidmet. Seine tiefgreifenden Kenntnisse, insbesondere über die Münchner Kunstszene um 1900, machen ihn zu einem idealen Gesprächspartner für unser heutiges Thema. In diesem Gespräch werden wir die kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren erkunden, die die Basis für den Jugendstil in Deutschland, insbesondere in München, bereiteten. Wir werden mit seiner Hilfe die Verbindungen zwischen Kunst, Handwerk und Industrie untersuchen und die Rolle bedeutender Künstler und Designer in dieser revolutionären Bewegung beleuchten. Lassen Sie uns gemeinsam mit Graham Dry in die Welt des Jugendstils eintauchen und vergessene Aspekte dieser einflussreichen Kunstepoche wiederentdecken. Tauchen wir gemeinsam mit Graham Dry in die Welt des Jugendstils ein und entdecken vergessene Aspekte dieser einflussreichen Kunstepoche neu. Graham, lass uns beginnen. Wir sind in deiner Münchner Wohnung, umgeben von zahlreichen Kunstobjekten, viele davon im Jugendstil. Wir freuen uns sehr, dass du unsere Fragen beantwortest. Als deine Gäste sind wir uns einig. Du bist einer der weltweit führenden Experten für Jugendstil, besonders für den Münchner Jugendstil. Erzähl uns doch, wie du den Jugendstil als Sammlungsschwerpunkt gewählt hast.
Auf jeden Fall vor sehr vielen Jahren, vielleicht als 16-Jähriger oder 17-Jähriger, meine Eltern haben mit Antiquitäten zu tun gehabt und einen Möbelhandel und haben oft Möbel gekauft, in dem noch die alten Bücher waren. Und darunter habe ich festgestellt, da gab es ein sehr interessantes Zeitschrift, das Studio, 1893 gegründet. Und eines Tages hatten wir im Haus eine gesamte Palette von Studioheften von 1893 ungefähr bis 1900. Und das war meine Lektüre. Und ich habe das gesehen und gelesen. Und da natürlich sieht man, wie der englische Jugendstil sich entwickelt. Da gab es gleich in der ersten oder zweiten Hefte einen langen Artikel über Aubrey Beardsley als Illustrator. Und da war ich natürlich hin und weg. Und da gibt es ein ganz besonderes Beilage zu diesem Artikel, nämlich Isolde, wie sie aus dem vergifteten Becher trinkt. Und das war in Rot und Weiß und so. Das ist absolut mit das Schönste, was ich bisher überhaupt gesehen hatte. Und mit 17 Jahren immer noch sehr an alten Büchern und Versuchen im englischen Antiquariat interessiert, habe ich eines Tages entdeckt, ein von Aubrey Beardsley illustrierte Ausgabe von Le Morte d'Arthur mit Hunderte und Hunderte von Illustrationen in zwei Bänden. Und das ist etwas für den Sammler von Anfang an so interessant. Nicht nur die zwei Bände von 1893 und 94, sondern auch der Zusatzband von 1907 in einem Vellum-Ausgabe, enthaltend alle Zeichnungen, die in der ersten Auflage vergessen wurden. Also ich hatte so drei Bände und die kosteten 7 Pfund und 7 Schilling. Und da bin ich nach Hause und meine Eltern gefragt, darf ich die kaufen? Das würde mir erlauben, sie zu kaufen. Und das war der Anfang von den tatsächlichen Jugendstil, nicht direkt sammeln, sondern auf jeden Fall erwerben. Und ich fühlte von Anfang an ein Interesse. Es kam tatsächlich durch die Illustration von Gerzli.
Also du hast als erstes Kontakt mit dem Jugendstil durch Zeitschriften und Bücher eigentlich bekommen, indem du dort Abbildungen der Kunstrichtung Jugendstil gesehen hast.
Genau.
So fing das an. Also Bücher, Bucheinbände und Zeitschriften.
Genau.
Die Abbildung.
Und dann ging es allmählich ein bisschen weiter. Dann fragt man sich eigentlich, was ist das für eine allgemeine Zeit? Wie sieht der Stil der Zeit aus? Das hat man auch gelernt aus dem Studio-Zeitschrift. Die Studio wurde interessanterweise in Deutschland auch sehr bekannt und gilt auch als Basis für eine Neueinstellung zum Kunstgewerbe. Weil in Deutschland sogar es ist unfassbar, aber 100.000 Abonnenten in Deutschland, nur von dieser englischen Zeitschrift, The Studio. Das heißt, allmählich in Deutschland, auch über The Studio, wurde ein Verständnis für das neue Kunsthandwerk, das neue Kunstgewerbe, die neue Grafik unterstützt.
Ja, kann ich dich dann mal fragen, was war denn das erste tatsächliche Jugendstilobjekt?
Ja.
Du warst damals 17 Jahre, hast du gesagt, hast in England gelebt, hast diese ganzen Zeitschriften und Bücher gelesen und gesammelt. Aber was war dann tatsächlich dein erstes Objekt? War das ein Schmuckstück? War das eine Vase? War das Keramik?
Das erste Objekt, das ist ganz interessant. Also ich habe studiert in Oxford, an der Universität. Und meine Mutter passte immer auf, ein bisschen, nicht sehr oft, aber doch ab und zu, dass ich genug irgendwie zu essen und trinken hatte. Und eines Tages kam ein Briefumschlag um mit 30 Pfund drin, um Orangen zu kaufen. Und dann ich weiß nicht, wo sie diese 30 Pfund bis heute her hat. Das weiß ich wirklich nicht. Weil das ist das erste, letzte Mal, dass meine Mutter mir 30 Pfund geschickt hat. Und dann habe ich gedacht, nein, da mache ich was anderes. Das sind zu viele an Orangen. Da machen wir was Anständiges damit. Und dann bin ich zum Wochenende, mit den 30 Pfund bin ich nach London gefahren und habe den Portobello-Markt besucht. Mhm. Der Portobello-Markt war damals, sagen wir mal, mit Mitte 60 oder Anfang 60er Jahre, das war der große Markt für alles Mögliche an Kunsthandwerk, Kunstgewerbe, Schmuck, alles Mögliche, aus älteren Zeiten. Und der Markt findet nur am Samstagmorgen statt. Und da gab es 1954 oder sowas gewesen sein, da gab es in der Mitte des Portobello-Markts, in der Portobello Road, ein kleiner Stand, der nur Objekte enthielt, den man zum Jugendstil zuordnete, also optisch.
Das hast du gleich erkannt.
Das habe ich gleich erkannt. Das ist doch Jugendstil. Und sie war bekannt, ja. Mrs. Collins hieß sie, als Jugendstilsammlerin. Ihr Sohn sammelte auch damals und die haben interessante Sachen gehabt. Das waren die ersten, die zum Beispiel vor der Firma Liberty in London die tollen Silberarbeiten und die tollen Zinnarbeiten und die Schmuckarbeiten dargestellt. Als einziger Stand in dem gesamten Portobello, diese kleine. Und dann habe ich gesehen, diese Vase, die rechts steht.
Kannst du die mal beschreiben?
Ja, das ist ein schöner, hoher Vase aus Porzellan mit einem umlaufenden Muster, ein Kornblumenmuster. Und das fand ich, das war ich. Und das kostete, jetzt kommt's, 30 Pfund.
Ja.
Da waren also die Orangen.
Das Geld war
noch
genau
weiter.
Dafür.
Und das konnte ich nicht verstehen. Der stand hoch. Die war nicht unten auf den, hier vor den Augen, sondern sie hat es schon hochgestellt. Ich habe gesagt, warum steht dieses wunderbare Vase so hoch? Ja, sie sagte, Mrs. Collins, da interessiert sich keiner dafür. Und ich habe sie also gebeten, die Vase runterzunehmen. Da hat sie die Vase hingestellt, diese wunderbare Vase, von einem Entwerfer, das ist für den Royal Copenhagen Porzellan Manufacturer. Mhm. Und der Entwerfer heißt Stan Ussing. Und datiert, das ist auch 1895, konnte man alles sehen. Und da wusste ich, das ist ein Unikat. Also diese Vase gibt es nur einmal, weil Kopenhagen Vasen, die mit Signatur, Künstlersignatur versehen sind, das sind die Unikate. Die normale Produktion hat keine so. Das wurde dann immer interessanter für mich. Und dann hat die Vase runtergenommen, hat einen Leiter gehochtet. Und dann bin ich auf der anderen Seite der Straße gegangen, weil ich dachte, da muss was faul sein. Die Vase ist schief oder gebrochen. Und dann habe ich also so von 10 Meter Entfernung erstmal geguckt. Nein, die Vase ist nicht schief. Und dann habe ich das gekauft. Denn die Vase steht also bei uns heute da. Und zu meinem großen Vergnügen, viele Jahre später in Deutschland, habe ich gelernt, dass die Lieblingsblume von Kaiser Wilhelm II. Die Kronblume war.
Ah, ja.
Und da dachte ich, das ist so eine schöne Verbindung zu Deutschland. Es ist tatsächlich so, das erste Stück, ich habe auch ein erstes Aquarell, das ich gekauft habe. Und das hängt auch noch da. Man hängt irgendwie an dem ersten Stück da. Und vor allen Dingen ist man erstaunt, dass man tatsächlich einen ganz guten Geschmack von Anfang an gehabt hat. Und diese Porzellan, die Porzellanvasen von Porzellanteller, die hier an der Wand hängen, die Unikate, die waren zu ihrer Zeit heiß umkämpft. Mhm. Also wenn man die Fachliteratur liest von der Zeit und man sieht, es gibt ein Buch über die, der 1910 ungefähr erschien, über die Geschichte der Porzellanmanufaktur von Kopenhagen. Und wenn es zu dieser Zeit kommt, die Jugendschiedzeit, die Namen der Besitzer sind angegeben unter dem jeweiligen Stück. Und das sind Namen wie The Duke of Sutherland, The Marquis of Bute. Also der Adel hat diese Unikate erstaunlicherweise gekauft. Natürlich waren die bekannt über die Weltausstellung. Natürlich ab 1889 in Paris und so weiter. Und die Pariser Weltausstellung von 1900. Man hat diese Ausstellung besucht und man hat natürlich etwas mitnehmen wollen. Und wenn man da war, man sah diese wunderbare, die sind absolut total Weltklasse. Besser geht es nicht an Porzellan des Jugendschiffs. Es war offenbar möglich in den 50er, 60er Jahren, als die Jugendstil sozusagen nicht mehr so beliebt war oder noch nicht wieder beliebt wurde, da konnte man tatsächlich solche Sachen kaufen. Aber das war das best investierte Orangengeld.
Das glaube ich sofort. Aber ich komme nochmal auf meine Frage zurück, weil mich das wirklich interessiert. Ja. Wenn ich Sammler bin, egal jetzt wofür, und ich handle aber auch damit, da muss ich ja Dinge hergeben, die ich ja eigentlich lieber sammeln möchte.
Ja.
Wie habt ihr da die Erfahrungen gemacht?
Es gibt glücklicherweise Sammler, die andere Sachen sammeln, die zwar schön sind, die aber einem nicht so am Herzen liegt. Okay. Ich würde einen Bereich nennen, zum Beispiel die Metallarbeiten von WMF.
Mhm.
Die kennt man, die Kannen.
Ja, genau.
Mit so Mädchen als Griffe und so und grünes Glas.
Kennt die von meiner Mutter, die mochte das auch alles gerne. Ja, ganz genau.
Die kann man erkennen als exzellente Arbeiten des industriellen Jugendstils.
Ja.
Aber weil es die in man kann die ohne weiteres kaufen zum Verkaufen, weil man lieber seine Richtung als sozusagen als Sammler von sagen mit Stücken, die in Richtung Unikate gehen, die möchte man doch behalten. Das ist das einzige Stück auf der Welt von diesem Künstler.
Das ist was anderes. Nicht.
Nein, man würde die verkaufen, wenn zum Beispiel der Karl-Heinz Bröhan vom Bröhan-Museum war vor 30, 40 Jahre hier bei uns in der Wohnung. Und er ist ein sehr großer Liebhaber von Porzellan, von skandinavischen Jugendporzellan. Und er wollte alle kaufen. Auf einmal. für seine Sachen. Aber wir waren stur. Vielleicht hätten wir das nicht sein sollen.
Na ja.
Aber er hat sehr viel. Aber er hätte dann noch viel mehr. Und wir dachten, nein, das behalten wir noch eine Weile und kaufen noch etwas dazu. Mhm. Es ist immer schön, wenn man ein neues Exemplar auftaucht und es ist zu einem Preis, den man sagt, das ist es wert. Es ist im Prinzip zu viel. Wir haben diese Vase, der große, das eine andere, diese andere Kopenhagener Phase, ja, mit der Landschaft. Als wir uns ein Geschäft hatten in der Agenstraße in München, da sind wir oft nach, nicht oft, aber ein paar Mal im Jahr nach Berlin gefahren, um einzukaufen. Und es gab ein paar Berliner Antiquitätengeschäfte, die halt bessere Kontakt zu Kopenhagen hatten und hatten immer solche Kopenhagener Vase da. Und diese schöne Vase mit der Landschaft von 1910 haben wir gekauft, das kann ich mich erinnern, für 650 Mark. Mhm. Und das war dem 20. Es war der 20. des Monats und wir hatten noch nicht die Miete bezahlt für das Geschäft.
Ja, das ist schon Liebhaberei pur.
Ja.
Ne?
Und dann haben wir gedacht, nein, das können wir nicht da stehen lassen. Wir müssen etwas natürlich von aus der, unserem Geschäft verkaufen, damit die Miete da, also kam es ja tatsächlich. Aber es war oft ein Rasierklingen mit.
Vielleicht nochmal, um zurückzukommen auf die Anfänge des Sammelns und die Jugendstilbegeisterung nach diesem Objekt, die erste Vase aus Kopenhagen für 30 Pfund. Wie ging es denn dann weiter? Was war denn dann das zweite Objekt oder wann kam dann auch so die Idee bei dir, ach, jetzt fange ich mal vielleicht an, auch gezielt Sachen zum Jugendstil zu sammeln? Oder kam das, war das überhaupt so eine Überlegung, die du jemals hattest in den Anfängen, als du noch jung warst, dass du mal dachtest, ach, soll ich nicht anfangen, Jugendstil zu sammeln? Du hast ja dann erstmal noch studiert, auch andere Fächer. Aber wie ging das dann weiter, nach diesem ersten wunderbaren Objekt, das ich gerade auch hier bewundern kann?
Ja, also ich habe ein zweites Studium in München gemacht, habe Kunstgeschichte studiert und mit einem Stipendium von dem Deutschen Akademischen Austauschdienst von 200 Mark im Monat. Und ich war natürlich schon infiziert von den alten Büchern, von den alten englischen Büchern. Und ich hatte noch
über den Jugendstil.
Mit dem Jugendstil, Illustration. Und mir war noch nicht sozusagen das deutsche Äquivalent dazu bekannt. Das ist meinetwegen, es gab so etwas wie Verlagseinbände, den Jugendstil. Und ich bin eines Tages...
Was meinst du mit Verlagseinbänden?
Das sind die Einbände, die sozusagen die Verlagspublikation geschmuggelt haben. Also da gibt es bestimmte Künstler, die... Wenn du so was gemacht hast, die grafischen Künstler, die haben also schöne Einbände gemacht, Entwürfe gemacht für die Einbände. Einbände vom Fischer Verlag oder von Schuster und Löffler in Berlin. Also die, um 1900 kommen die schönsten Jugendstil-Einbände. Und es hat sich wirklich niemand dafür interessiert. Und ich bin eines Tages, ich glaube, ja, 1965, das ist ein Jahr, bevor ich nach Deutschland kam, aber ich war in Deutschland, erschien der erste Bestandskatalog von Jugendstilobjekten von einem deutschen Museum. Und das ist der Jugendstilkatalog von dem Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Das erste Buch, das man kaufen konnte, teuer, 28 Mark, da war Porzellan, Grafik, Metallarbeiten, Schmuck und so weiter.
Zum ersten Mal als
Bestand, der Bestand eines deutschen Museums, ein Jugendstil.
Hat seine Jugendstilobjekte präsentiert.
Und da hat man gesehen, was die Möglichkeiten für den Jugendstil, zum ersten Mal, da konnte man das in den zitternd, wie eine kostbare Bibel in der Hand halten. Dann habe ich gleich gesehen, zum Beispiel, da hängt, die haben ein wunderbares Exemplar, das ist sofort mir ins Auge gesprungen ist, von einem Wandteppich nach Entwurf von Otto Eckmann. Das heißt, die Schwäne.
Sie sind sehr bekannt.
Das ist ein sehr bekannter Wandteppich von 1897 in München entworfen, in Scherrebeck, glaube ich, in Schleswig-Holstein hergestellt. Und es gilt heute als eine der wenigen Ikonen des deutschen Jugendstils überhaupt. Und da sah ich, dass dieser Wandteppich mit dem Monogramm OA signiert ist für Otto Eckmann. Und als ich eines Tages vorbeiging an Kitzingers Buchhandlung in der Schellingstraße, da lag im Fenster ein Buch, ein Roman von Hermann Bahr von dem S. Fischer Verlag mit einem floralen Entwurf und unten in der Mitte OA signiert. 3 Mark. Dann habe ich gedacht, das ist doch der Otto Eckmann, der Entwerfer dieses ganz tollen Schwanenteppichs.
Das Teppich ist wie so
nach der jetzt? Rein. Ich fand, das Buch hätte 2 Mark kosten können, damals da 3. Immer 1 Mark. Für mich zu wenig. Aber ich habe es gekauft. Und das war der Anfang von einer Sammlung von Jugendstil-Einbände mit Entwürfen von sehr bekannten Künstlern, meinetwegen Henri van der Velde, Otto Eckmann, Peter Behrens und viele andere auch, aber auch von, was besonders interessant, von unbekannten Künstlern, dessen Monogramme man noch nicht entziffern konnte oder voll signiert und so. Und da kam es zusammen, da habe ich die alle alphabetisch aufgestellt, allmählich, alphabetisch nach Künstlernamen aufgestellt und halt dann jahrelang, aber auch sporadisch, nicht so, halt, wie man einfach an einem Buchantiquariat vorbeiging. Es gab natürlich noch kein Internethandel. Ja. Man war angewiesen auf Besucher bei der, und das ist so, so sind am Ende 11.000 Bände laut Staatsbibliothek zusammengekommen. Aber da sind auch 1.000.
Wie viele Jahre hast du gebraucht, um diese Sammlung?
Extra Sachen dazu.
Ja. Wie viele Jahre hast du gebraucht?
Das war von 1968 bis 2020.
Und 12.000 Bände?
12.000, ja.
Und darf ich mal fragen, wo du die alle untergebracht hast? Diese 12.000 Bände?
Zuerst hier in dem Flur, in Schränken im Flur, aber nachher habe ich tatsächlich ein Büro genommen, auch für meine Arbeit als Kunsthistoriker.
Ja.
Und da waren die Wände voll. Da habe ich Regale gekauft und da waren die alle ganz schön von A bis Z.
12.000 Bände?
Ja.
Das muss aber ein großes Büro gewesen sein.
Es ging. Es
vor allen Dingen mit einer guten Statik. Man darf ja nicht vergessen, das
wiegt
ja etliches.
Das war in der Georgstraße.
Und das besteht alles aus Objekten, also aus Büchern mit Jugendstil-Einbänden.
Ja, 12.000 Bände. Von Anfang an gesammelt, auch unter dem Aspekt, nicht nur von dem Künstler oder von dem, wo viele, viele tolle Entwürfe sind, überhaupt nicht signiert. Mhm. Aber immer unter Berücksichtigung, weil ich das immer beim Sammeln sehr wichtig gehalten habe von Anfang an. Ich habe immer berücksichtigt, dass der Zustand so gut wie perfekt ist. Auch bei den Verlagsbüchern, die natürlich oft gelesen worden sind. Mhm. Aber ich habe immer geschaut, dass die Hefte nicht zerrissen sind oder dass die keine große Flecken auf den Umbau. Immer geschaut, dass sozusagen das möglichst aussah wie damals neu gekauft um 1900. Und das hat sich natürlich sehr gelohnt, weil die Staatsbibliothek Berlin, das war für die eine große Lücke. Die Staatsbibliothek Berlin sammelt alle deutsche Druckwerke zwischen 1850 und 1912. Sowas. Das müssen sie.
Ah.
Die haben das geteilt, die Aufgaben sind geteilt mit der anderen Staatsbibliothek. Das ist die Staatsbibliothek unter den Linden, das ist die frühere Staatsbibliothek der DDR. Und die haben halt große Lücken, weil ab 1948 oder 1949 wurde im Prinzip nur kommunistische Literatur gekauft. Also voll. Und die haben natürlich nie Buchkunst gekauft. Das war für die vom Westen natürlich nicht interessant. Und jetzt, vor ein paar Jahren, sind die Bedingungen des Ankaufs geändert worden. Ich weiß nicht, wie die auf das Datum 1850 bis 1912 gekommen sind. Aber das ist das. Und die sammeln natürlich nicht nur Bücher, Hefte, sondern auch Plakate und auch alles, was gedruckt wurde in Deutschland in der Zeit. Also jedes Pamphlet ist für die von Interesse. Das wollen die möglichst einen totalen Überblick haben über das, was in Deutschland in den Jahren gedruckt worden ist.
Das heißt, du hast 2018, war das die ganze Sammlung?
Ich glaube, ja.
Die gesamte 12.000 Bände liegen jetzt in Berlin. Deine ganze Sammlung zum Jugendstil ist in Berlin?
Ja, genau.
Ja, also das ist das eine Feld, wo du großer Sammler warst.
Und ich würde wenn ich darf, wir sprechen über Jugendstil und wir haben ja nicht nur Fachpublikum, sondern wir haben ja ganz normalen Menschen, die auch mal einfach zuhören und wissen wollen, worum geht's denn da, worüber reden die überhaupt? Und dann wissen wir ja von einer Sendung mit dir, der Eröffnungssendung mit dir, hast du uns schon mal gesagt, was Jugendstil ist. Es kann nicht schaden, wenn wir jetzt auch nochmal von dem Graham hören, wenn ich jetzt einfach völlig naiv für die Menschen draußen, die zuhören, sage, was ist eigentlich Jugendstil?
Ja. Genau, jetzt haben wir ein paar Beispiele genannt, was du mir gesammelt hast. Aber jetzt nochmal, genau, was ist überhaupt Jugendstil und was ist auch Münchner Jugendstil? Ja. Wir können ja mal starten.
Also der Jugendstil ist eine Bewegung, die in verschiedenen Ländern mehr oder weniger in den 90er Jahren gleichzeitig von sich geht.
Der 1890er.
Ja, genau. 1890er Jahren, also vor 1900.
Wenn man nicht vor 1990er Jahren, dass das klar ist. Ne?
In dem zum ersten Mal die Unzufriedenheit aufkommt, dass sozusagen die verschiedenen Länder haben zu lange die Stile der älteren Zeiten, die hoch im Kurs waren, kopiert oder variiert. Und das kommt, die haben gemerkt, das geht nicht mehr. Wo ist der Individualismus geblieben? Wo ist der, das ist das, was die sprechen zum ersten Mal von. Erstrebenswert ist wirklich ein Individualstil und kein Kopieren der Vorlagen aus der alten Zeit, das wie der Historismus das dargebracht. Nichts gegen den Historismus. Das ist eine tolle Zeit mit tollen Künstlern und absolute überwältigenden Leistungen in jedem Bereich des Kunsthandwerks. Aber es kommt gegen den Jahrhundertwende auf allmählich. Die dritte Generation, eine dritte Generation von Künstlern und Kunsthandwerkern will nicht immer noch beurteilt werden, wie gut sie die alten Stile verstanden haben und kopiert haben. Und das kommt, die haben dann plötzlich gesehen, als Beispiel, der Herausgeber des sehr, sehr wichtigen bayerischen Zeitschrift, des Bayerischen Kunstgewerbevereins, hat ab und zu mal eine Bemerkung, baute ein, 1892, sagte, bitte, er spricht von dem Individualstil. Das muss kommen. Wir dürfen nicht immer noch bewegen. Aber da sind keine, niemand konnte einem sagen, wie das dann weitergehen sollte. Und interessanterweise, er bildet 1894 zum ersten Mal in seiner Zeitschrift die ersten Abbildungen von Objekten, die später dem Jugendstil zugeordnet werden, sind in seiner Zeitschrift, der Zeitschrift des Bayerischen Kunstgewerbevereins, 1894 abgebildet. Und zwar von Lalique in Frankreich, von dem großen Schmuckentwerfer, später Glasentwerber, zu der Zeit nur Schmuck, und von einem Mann namens Toni Selmersheim, der Möbel- und Metallarbeiten gemacht hat. Und in seiner Zeitschrift steht tatsächlich da, das ist so interessant, dass er wird Das wird gesagt, das ist krankhaft. Da schreibt der Rezensent krankhaft.
Krankhaft.
Krankhaft. Also obwohl er zwei Jahre später für einen Individualstil plädiert hat, bildet das ab. Und da kommen aber allmählich, da kommt im nächsten Jahr eine Abbildung von einem sehr bekannten Maler, Münchner Maler namens Karl Stratmann. Da gibt es ein Bild, der erste Kuss. Und da sind wir im Jugendstil dann gleich. Das kriegen wir nicht im Historismus. Das ist modern, das ist moderne Zeiten, junge Leute untereinander, da ein bisschen was. Und so geht es dann weiter.
Also du würdest sagen, es fängt 1894 an mit dieser Kunstrichtung, die wir in vielen Ländern haben in Europa. Und sagst, also Lalique ist einer der ersten, was man dann sieht, aber dann auch deutsche Künstler. Und was würdest du dann sagen, der deutsche Jugendstil entsteht ja in München.
Ja.
Was würdest du dann da sagen? Was sind denn da die ersten Objekte und wieso entsteht da das, was man später als Jugendstil bezeichnet, wieso entsteht das in München
ja,
aber und das, nicht in Berlin? Warum in München, also wir hatten ja jetzt Paris genannt, du hast auch einen Maler genannt, aber ja.
Es ist natürlich so, das ist allmählich. Es ist eine allmähliche Sache. Man muss unterscheiden, wenn man zum Beispiel Belgien anguckt, man kann tatsächlich sagen, das Hotel Tassel nach Entwurf von Victor Orta von 1892 bis 1893 ist das erste Erzeugnis des belgischen Jugendstils überhaupt. Weil die Inneneinrichtung, nicht die Fassade, aber die Inneneinrichtung ist gemacht, als wären die Räume unter Wasser. Und alles unter Wasser natürlich schwebt hin und her, die Algen und so. Das kann man sagen. Man kann auch sagen, für Frankreich zum Beispiel, man weiß, dass die ersten Sachen, die später dem Jugendstil zugeordnet werden, die sind von Émile Gallet in Nancy im Ende der 1980er Jahre zustande gekommen, indem er als erster in Frankreich überhaupt von Nancy in die Natur ausgegangen ist und hat die lokale Flora angeguckt und hat zum ersten Mal die Natur als Hort, als Schatz, für die Erstellung eines neuen Stils, in dem man seine Umgebung
abbildet. Als Inspirationsquelle, als
kopiert nach den alten französischen Mustern. Mhm. Und das kann man aber für München nicht sagen.
Was kann man nicht sagen?
Dass sozusagen an einem bestimmten Tag oder mit einem bestimmten Menschen oder Künstler der Jugendstil anfing. Es ist interessant, im Prinzip ist der Jugendstil in München ein verordneter Stil von oben. Denn
inwiefern, wer verordnet das? Welche graue Eminenz ist das?
Im ersten Heft, dem Januarheft der Zeitschrift des Bayerischen Kunstgewerbevereins 1897, ist eine Beilage drin, herausgegeben von dem Bayerischen Kunstgewerbeverein, mit der Bitte um neue Entwürfe im neuen Stil. Die alten Stile sind vorbei. Es wird nicht mehr kopiert. Das ist Januar 1897. Und der Verein, der Kunstgewerbeverein, bittet um die Einreichung von Entwürfen im neuen Stil, vorausgesetzt, das weiß man natürlich inzwischen 1897, wie der moderne Stil in Paris, Belgien, England aussieht. Aber das ist noch nicht in München bekannt. Und da hat tatsächlich der Verein deswegen um neue Entwürfe gebeten, weil die Pariser Weltausstellung von 1900 davor stand. Und die Bedingungen der Pariser Weltausstellung für die Aussteller waren, dass sie keine alten Stile mehr präsentieren dürften. Es muss alles im neuen Stil sein. Also die geschwungene Linie, die Sachen, die halt nicht mehr nach den alten Stil ausgesehen haben. Und da natürlich hatten die natürlich plötzlich eine Riesenangst. Das natürlich, wie sollen wir einen neuen Stil innerhalb von drei Jahren zustande bringen? Und da kam es natürlich, das geht dann weiter. In demselben Jahr findet die siebte internationale Kunstausstellung in München statt. Und da würde zum ersten Mal erlaubte eine ganz konservative Verwaltung der Ausstellungsleitung. Zum ersten Mal wurden zwei kleine Räume in der Ausstellung für moderne, angewandte Kunst freigegeben. Zum Erschrecken von den Malern, die meinten, dadurch würde ihnen viele Bilder würden nicht verkauft werden. Und das ist der Anfang, das ist der erste offizielle Ausstellung in Deutschland, in der Künstler wie Riemer Schmidt, wie August Endel, wie Hermann Obrist aufgestellt haben, und zum ersten Mal sah man, was man meinte unter einem neuen Stil, der sich keine Anleihen bei den historischen Stilen erlaubte. Es ist deswegen so interessant, München ist immer ein Sonderfall in Sachen Jugendstil. Das Problem ist...
Aber wie meinst du in Sachen Jugendstil? Wir sagen ja Jugendstil eigentlich auch in Deutschland.
In Deutschland.
In Deutschland. Und das ist München. Und später auch andere Orte. Ja.
Es gab andere Orte.
Ja, später dann Darmstadt.
Dresdner Ausstellung. Ja. Ja. Ziemlich schnell, ein Monat später, ist die Dresdner Kunstausstellung. Mhm. Da waren auch Keramik, viel Keramik von Max Leuger. Das hat man ausgestellt. Aber das Problem für München war ein folgendes. Ist der Erfolg des Historismus. Wichtig ist die Kolumbische Weltausstellung von 1893 in Chicago mit einer großen Münchner Beteiligung von Goldschmieden, Möbel, alles Mögliche an Kunsthandwerk. Die Münchner Goldschmiedezunft hat nicht weniger als 26 Tafelaufsätze ausgestellt, in Form von den Schiffen, Handelsschiffen.
Die damals modern waren, sozusagen.
Und die Kundschaft war im Prinzip in Chicago 1893 die dritte Generation der deutschen Auswanderer, die endlich mal zu Geld gekommen sind und wollte etwas von der Heimat haben. Mhm. Und deswegen wurde auch der Westerwald so gut, die Westerwälder Steinzeugindustrie, die Bierkrüge und Bowl und so mit Rittern drauf und alle diese altdeutschen Themen und Florian Boch in Mittelland, die haben unendlich viel verkauft. Und die ganzen 26 Tafelaufsätze von den Menschen sind alle verkauft worden. Was ist unglaublich. Das Problem war, und das ist der Historismus, wegen der Exportmöglichkeit, dann waren diese großen Namen, die großen Münchner Goldschmiede, wie Theodor Heyden oder Edward Wollenweber, die hatten keine Lust, das Angebot zu ändern. Also never change a winning team. Ja. Deswegen haben die das nicht verstanden. Warum sollten sie 1897 alles in einem Stil machen, den sie nicht kannten, der noch kein Geld gebracht hat? Mhm. Und die haben so gut verdient weiterhin mit den Aufträgen nachher. Ja. Das ging immer weiter. Ja. Und was geschah, interessanterweise, ist 1900 bei der Pariser Weltausstellung. Natürlich, die Münchner Goldschmiede wie Fritz von Miller oder Theodor Heyden, im Nationalmuseum in München, im Bayerischen Nationalmuseum, steht seit einigen Jahren der Gral. Das ist eine Silbersache, das ist aus Parsifal, wo der Taube drüber hängt. Das ist ein Ankauf von vor einigen Jahren von der Firma Heyden. Und dieser Gral wurde von Theodor Heyden, 1900 ausgestellt in Paris. In der sicheren Annahme seitens des Herstellers, dass er dafür die Goldmedaille bekommt. Mhm. Er hat aber nur die Silbermedaille dafür bekommen, weil im Prinzip dieser historistische Stil nicht zugelassen wurde. Mhm. Und dasselbe gilt auch für ein Willkommen. Ein silberner Begrüßungspokal von Fritz von Miller. Auch nur die Silbermedaille. Mhm. Und die Münchner Goldschmiede vor allen Dingen, also die führende Zunft, waren gar nicht daran gewöhnt, die Goldmedaille nicht zu bekommen. Mhm. Die haben gedacht, wir stehen über den Bedingungen. Mhm. Das werden sie schon schön finden. Das haben sie auch schön gefunden. Die haben aber trotzdem, und interessanterweise, der Theodor Heyden hat gleichzeitig eine Kollektion modernen Schmucks ausgestellt. Und dafür hat er die Goldmedaille bekommen. Aber nicht für seinen Gral.
Ja, genau, ich wollte auch noch mal was ganz kurz sagen.
Ja, bitte.
Weil du gesagt hast, offiziell beginnt das vielleicht 1897 in dieser Kunstgewerbe. Ja, weil ich würde sagen, es beginnt schon früher. Ja, also nach deinen Forschungen und meinen, nämlich auch mit Hermann und Chris. Und August Endell, kannst du gleich auch noch sagen. Also, das zeigen meine Forschungen auch im Kontext der Frauenbewegung mit den Teppichen von Hermann Oprist und seinem Stickereiatelier, das in der Wohnung von Sophia Hautsicker angesiedelt war. Und dieses Werk wird ja 1896 präsentiert am Odeonsplatz im Jakob Litauer Kunstsalon und macht danach große Furore in London, in Berlin. Und außerdem gibt August Endell ja noch seine Schrift Um die Schönheit heraus, die mit einer Orchidee geschmückt ist. Das ist das Logo unserer Serie auch.
Ja.
Diese schwarze Orchidee. Und in dieser Schrift wenn man die mal liest, was die wenigsten tun, um fast 29 Seiten, da rechnet er mit der Vergangenheit ab, auch mit den Münchner alten Malern und entwirft eine neue Kunsttheorie. Form, Farbe, Gefühle. Und das ist eigentlich die erste theoretische Grundlegung in München. Also du kannst da auch noch mal was,
Ich wollte nur etwas, wenn ich das noch hinzufügen darf, zu der Ausstellung von 1897, die offizielle Ausstellung, die siebte internationale Kunstausstellung von 1897. Da gab es auch eine Ausstellung von Gläsern von Tiffany zum ersten Mal in München und von Gläsern von Émile Gallet. Und Émile Gallet hat für seine Ausstellung die Goldmedaille bekommen. Das ist die erste und einzige Goldmedaille, die jemals an eine kunstgewerbliche Teilnehmer vergeben wurde. Und zu meinem großen Erstaunen habe ich, hatte das schon vor vielen Jahren aufgeschrieben, aber ich guckte mal ein paar Notizen nach. Und was niemand weiß und was ich nicht gewusst habe, dass der Erfolg von der Gallet-Ausstellung in München 1897 war offenbar so groß, dass der Émile Gallet tatsächlich in München am 15. September 1897 noch während der Ausstellung eine Filiale in München aufgemacht hat. Für seine Fayencen, für seine Möbel und für seine Kristallgläser. Er nennt die Kristallgläser. Das ist vollkommen, das ist absolut erstaunlich, weil die Ausstellung lief immer noch weiter bis Ende Oktober. Und das ist untergegangen bis jetzt in der Kunstgeschichte. Aber wie vieles andere auch, da konnte man auch natürlich, ich habe vorhin gesagt, es ist eine sporadische Entwicklung des Jugendstils in München. Sehr, sehr wichtig ist natürlich die Ausstellung von Hermann Obrist und seine Stickereien beim Kunstsalon Litauer am Odeonsplatz 2, 1896, ich glaube 35, 36, Stickereien.
Wandteppiche.
Wandteppiche und so weiter. Von der Schweizerin Bert Ruscher ausgeführt. Und was ich auch vergessen hatte oder vor kurzem wieder gelesen habe, einige der Wandteppiche und Wandbehänge wurden von Obrist vorher in plastischer Form ausgeführt. Er hat die plastisch, also richtig sozusagen in Relief mit einem Werkstoff, damit, ich weiß nicht warum, aber vielleicht war das besser für Bertouchet zu sagen. Und diese sind natürlich alle verschwunden. Aber im Hinblick auf die Gestaltung der Fassade des Atelier Elvira zwei Jahre später, finde ich es höchst interessant, dass bei Obrist die Idee von einem plastischen Auflage als Bild kommt. Weil das ist genau das, was August Endel mit seiner Fassade macht. Es ist eine plastische Auflegung.
Ja.
Und das muss etwas, ich weiß nicht genau, warum Obrist das gemacht hat, aber das war die Entwurfstätigkeit. Die Sachen in tiefgelehrt. Wahrscheinlich auf Holz oder auf irgendwie sowas, dass man das ausnimmt. Die sind da auch mit ausgestellt gewesen.
Mich interessieren letztendlich noch zwei Dinge. Nämlich, du erwähntest die Weltausstellung in Chicago. Die war für Bayern ja enorm wichtig. Allein die Möglichkeit von Linde-Gase, die Kühleinrichtungen zu haben, zu exportieren, machte ja den Export von Bier nach auswärts, ins Ausland, insbesondere auch nach Amerika, einfach überhaupt erst möglich. Und das Zweite ist, und das Amerika-Bild, das heute noch von Deutschland existiert, beruht letztendlich auf genau dieser Ausstellung, nämlich mit den ganzen dirndeltragenden Menschen, mit den Lederhosen, mit den Würsteln und mit Bier natürlich und so weiter. Und jetzt sagst du, das habe ich nicht gewusst, dass auch der Jugendstil da irgendwie mit rüber schwappte. Merkt man das heute noch in USA oder haben die dort auch eine Erinnerung an deutsche Kunst in Richtung Jugendstil entwickelt? Wie kann ich das verstehen?
Nein, es bleibt beim Historismus.
bleibt.
Ja, es bleibt bei diesen repräsentativen Stil, die natürlich dem Historismus zugeordnet ist. Also es ist nicht so, dass plötzlich die Amerikaner sagen, wir würden ganz gern diese Tafelaufsätze in Schiffsform in den modernen Stil haben. Das nicht. Die wollten natürlich die alten, weil das natürlich, das sind die Werke sozusagen der Väter und Großväter. Und das wollten die haben. Die konnten zum ersten Mal die dritte Generation von den Auswanderern.
Die konnten das wieder kaufen.
Und haben auch sehr viel Münchner, natürlich die Münchner Schule, die Malschule. Die tollsten Bilder waren in Amerika, auch Skulpturen. Die wollten ihre deutsche Heimat wieder nach Hause bringen in Amerika. Und das Jugendstil ist natürlich, hat eine andere Entwicklung in Amerika. Das ist sehr mit dem Namen Tiffany zu tun. Genau, der erste, der sozusagen die Oberflächen nicht mit Blumen bemalt, sondern auch diese oxidierenden Farben. Das war das, was man plötzlich toll findet. Das kommt natürlich von Japan her. Wichtig in München, ich erwähne Japan, sehr, sehr wichtig für die Erben.
Aber bevor wir da weitermachen, das ist, denke ich mal, Fragen, die später kommen. Und ich habe noch eine zweite Frage. Du hast auch etwas nebenbei erwähnt, aber für mich war das sehr, sehr zentral, nämlich, dass der Jugendstil am Anfang sozusagen bei vielen Künstlern, da verstehe ich es ja noch, aber allgemein ja fast als unnatürlich bezeichnet worden ist. Wie kommt das eigentlich, dass oftmals, ich übertrage das jetzt mal insgesamt auf die Kunst, warum da erstens so Riesengräben dann aufgehen und zweitens, warum gerade an der Stelle, ich meine, was kann man dann gegen florale Dinge haben, was kann man gegen natürliche Dinge haben? Ich meine, dieses Wappen, das wir jetzt auch benutzen, ist letztendlich nichts anderes als ein Frauenschuh-Orchidee. Das ist doch schön von sich aus schon, warum wurden das solche Kämpfe?
Ja, ich denke, weil viele von den Künstlern oder den Großteil von den Künstlern von der jüngeren Generation, die haben alle an dem Münchner Kunstgewerbe studiert. Und die hatte eine sehr konservative Leitung unter dem Professor Lange. Und da wurde nur Zeichnung nach dem Vorbild. Und die haben nichts anderes gekannt. Es musste also von außerhalb kommen. Und wichtig ist deswegen, dass man musste lernen, ganz anders zu sehen. Und das hat geholfen natürlich, deswegen mit Japan wollte ich was sagen, die Idee, dass man sozusagen nicht die Güte des Entwurfs wurde nicht mehr gemessen nach der Genauigkeit, mit der man mit der historischen Bildung, sondern von dem Individualstil. Das ist, was können wir? Sehr wichtig ist diese Ausstellung von japanischen Holzschnitten im Kunstsalon Litauer am Odeonsplatz 2 im Jahre 1896. Zum ersten Mal sah man in München, wie man Kunst machen kann mit Farbflächen. Also das gibt's nicht im Historismus. Und die haben das war unglaublich.
Aber ich bin sicher, wir kommen darauf noch zurück.
Dies war der erste Teil unseres umfangreichen Gesprächs mit Graham Dry. Hören Sie bitte den zweiten Teil dieses Gesprächs in unserer nächsten Sendung. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.